Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersichter Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Seider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Meldet sich pünktlich zurück zum entscheidenden Saisonfinale. Liebe Doppelspitze-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und der letzten in dieser turbulenten und verrückten Spielzeit. Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Am Pfingstmontag zeichnen wir auf, 24. Mai. Am frühen Abend haben wir uns eine kleine Auszeit genommen, weil diese Saison einfach auch kräftemäßig an uns gezehrt hat. Und wir haben gedacht, komm, pausieren wir mal, bis die sich da alle ausgespielt haben und die wichtigsten Entscheidungen einfach gefallen sind. Und die fallen ja meistens bis zum letzten Spieltag, so ist das ja in der Regel. Und deshalb willkommen also zur letzten Saisonabschlussfolge. Mein Name ist Leon Ginzel und mir zugeschaltet ist in einem Fashion, ja, ich würde fast sagen, nicht ganz sommertauglichen, aber es geht Richtung Sommer, T-Shirt in Schwarz. Henning Schneider, grüß dich.
Ich grüße dich, Leon. Ja, es ist kurzärmlich, das ist schon Richtung Sommer, auch wenn die Farbe schwarz natürlich keine Sommerfarbe ist. Es ist ja streng genommen, glaube ich, nicht meine Farbe, aber da sind wir jetzt mal nicht Kunsttheoretiker, sondern Podcaster. Und ja, es war eine Saison ohne Winterpause, sind wir da durchgesprintet. Wir hatten ja nicht mal die Corona-Pause, die Hertha hatte. Und deswegen... Ja, sind wir jetzt zurück zum großen Saisonfinale. Was war das für eine Saison? Ich würde sagen, es war die Saison der Rekorde. Das würde ich mal so in den Raum stellen, auch wenn es vielleicht nicht stimmt. Aber es gab sehr, sehr viele Trainerwechsel. Es gab Robert Lewandowski. Es gab den torreichsten Spieltag der zweiten Liga in der Geschichte dieser Liga. Und es wird auch wahnsinnig viele Abschiede geben nach dieser Saison. Die Bender-Zwillinge, Boateng, Alaba, Khedira, Castro, Flick, das Freiburger Stadion, alle verabschieden sich nach dieser Saison. Einige kommen wieder in neuem Gewand, wie zum Beispiel das Stadion in Freiburg. Andere wechseln den Verein, die Liga womöglich. Und ich würde sagen, einen kleinen Ausblick auf die EM machen wir auch noch. Die Gruppengegner, wir sind ja in der Horrorgruppe, möchte ich sagen. Und auf den neuen Kader natürlich. Das alles in dieser pickepackenvollen Saisonabschluss, Grande Finale, Doppelspitze-Folge.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Sehr, sehr schön. Ja, ich denke, da kann man sich als Zuhörer oder Zuhörerin schon drauf freuen, was wir hier vorbereitet haben. An das Freiburger Stadion habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Ich glaube, da gibt es auch noch leichte Probleme mit der Baugenehmigung oder dass das nicht vielleicht nicht ganz rechtzeitig fertig wird. Da wurden die Fans schon mal darauf eingestimmt, dass vielleicht doch noch 1-2 Spiele im alten Stadion gespielt werden müssen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht auch, hat es auch mit Corona zu tun. Und diese ganzen Abschiede, die du angeteasert hast, da sind ja auch einige große Karrieren, die da enden. Ja? Wenn man alleine an Castro denkt, Khedira, Weltmeister, der jetzt irgendwie ganz komisch nochmal für eine Rückrunde zu Hertha gekommen ist, um da seine Karriere zu beenden. Okay. Naja, aber es sind eben auch dramatische Sachen passiert am letzten Spieltag, mit dem man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hätte, nämlich unter anderem ein Abstieg vom SV Werder Bremen. Ja, es hatte sich abgezeichnet die Wochen davor, aber dass es dann doch so passiert, am 34. Spieltag, dass sie runter müssen, ist schon wirklich heftig und ich glaube, das ist eine Sache, die muss man auch erstmal so richtig einordnen, das werden wir machen. Ich meine, eins ist auch klar, verdient ist es irgendwie und man gönnt es auch, ich zumindest, solchen Teams wie Arminia Bielefeld dann eher in der Liga zu bleiben, weil die kämpfen und irgendwie, ja, es über die Spielzeit, über die gesamte dann einfach verdient haben, drinnen zu bleiben, wenn man sieht, wie Bremen dann auch gespielt hat in den Spielen, jetzt die letzten 10 vor allen Dingen. Ja, aber Werder muss runter, Schalke ist natürlich klar, das ist auch, steht schon länger fest, aber es ist Wahnsinn, dass die jetzt auch dann in der zweiten spielen. Das wird eine ziemlich hochkarätige zweite Liga, ja. Hat Potenzial für dann vielleicht noch mehr torreiche Spieltage, who knows, und ein paar Nordderbys gibt es dann ja auch noch wieder jetzt mit Werder gegen HSV zum Beispiel. Ja, also den Abstiegskampf besprechen wir natürlich, dann gab es eine Sensation noch in Köpenick, die werden wir besprechen und schauen uns mal an, wer in die Champions League gekommen ist. Aber lass uns einsteigen, Henning, mit dem Abstiegskampf. Also das ist natürlich, ich habe es hier die ganze Chose am Radio verfolgt. Ja, ich habe mir die Bundesliga-Konferenz gegönnt. Die ist natürlich extra lang am 34. Spieltag. Und es war wirklich heftig, was dann in der zweiten Halbzeit da so passiert ist. Die Ausgangssituation war ja die, Bremen hätte ja rein theoretisch trotz der Niederlage drin bleiben, also in der Relegation, auf dem Relegationsplatz bleiben können, ja, wenn Köln nicht gewinnt. So. Und dann stand es ja die ganze Zeit noch 0-0 bei Köln gegen Schalke und der Ball wollte da nicht rein. Und dann gab es ja noch dieses Tor, das vermeintliche schon für Köln, plus Videobeweis. Da dachte ich auch schon so, alter Schalter, ey. Nicht euer Ernst. Ich meine, Bremen lag ja sauschnell hinten, ne? Also mit 0-2, 0-3, ja. 0-4. Das Ding war durch, aber alles hat sich dann so auf Köln konzentriert. Und dann gab es dieses Abseitstor, dieses Videoschiedsrichterentscheidung, weil gesperrt wurde und dann halt irgendwie kein Tor für Köln. Und dann fällt tatsächlich doch noch kurz vor Schluss dieses 1-0. Und damit war klar, dass Bremen direkt runtergeht. Und das war schon heftig.
Das war unfassbar. Köln mit wahnsinnig hohen Spielanteilen gegen Schalke. Und ich meine, Schalke natürlich auch als Mannschaft in der Saison, wir wissen es, alle stehen K.O. seit, 15 Spieltagen. Und trotzdem muss halt dieser eine Ball rein. Und das hat ganz lange nicht geklappt. Und das staut sich natürlich dann auch auf. Du weißt als FC Köln, da muss jetzt einer rein und wenn nicht, dann war es das für uns. Und das ist ein mentaler Druck, mit dem man dann auch umgehen muss, auch wenn es gegen Schalke geht. Vielleicht gerade, wenn es gegen Schalke geht. Ich meine, unsere Hertha hat auch ein paar Spieltage vor Schluss die Ehre gehabt, gegen Gelsenkirchen anzutreten. Und das war dann auch ein gezittertes 2-1, das ganz wichtige 3 Punkte dann waren. Und das ist natürlich gegen so ein Team dann am Ende der Saison auch ein Kraftakt. Und in der 86. Minute macht Bornau das Tor, der Belgier. Und das ist eine kuriose Geschichte, weil der lag im Januar noch 24 Stunden lang im künstlichen Koma. Der hatte nämlich eine OP. Es war vor dem Spiel gegen Bielefeld, Köln-Bielefeld am 31. Januar. Hatte er also Rückenschmerzen, die stärker geworden sind. Und dann wurde er operiert und hatte einen allergischen Schock gegen irgendein Medikament. Und musste dann ins künstliche Koma versetzt werden. Und hat das überstanden, überlebt auch und wenige Monate später hält er Köln vielleicht in der Bundesliga. Es ist ja noch die Relegation, aber trotzdem ist das eine Wahnsinnsgeschichte. Und es ist natürlich immer so im Abstiegskampf, irgendwen trifft's, irgendwer muss da 17. werden. Und das ist für einen dann immer eine tolle Geschichte und für einen anderen Verein ist es dann eine beschissene Geschichte. Und so hat's jetzt Werder Bremen getroffen. Und es ist ja auch Wahnsinn, wie die durchgerutscht sind da. Also die waren ja, wir haben ja vor Wochen, als es darum ging, wer von da oben könnte der Hertha noch zu Hilfe eilen, sich da vielleicht zu erbarmen, da noch dahinter zu rutschen, damit die Hertha da nicht auf dem 16. bleibt. Und da war ja Augsburg und Bremen waren da unsere Kandidaten und dass Bremen da wirklich so dermaßen abrutscht, hätte ich nicht gedacht.
Ja, es hatte sich ja irgendwie angezeichnet, aber so richtig dran geglaubt hat man nämlich nicht. Ich meine, am schlauesten hat es im gesamten Abstiegskampf eigentlich Schalke gemacht, weil da war schon einfach jetzt ein paar Spieltagen klar, das Ding ist durch, da müssen wir uns nicht mehr irgendwie noch stressen am letzten Spieltag. Ich bin auch froh, dass Hertha nicht noch so ein Do-or-Die-Spiel hatte da am 34., weil das sind eben diese Duelle, da kann halt alles passieren, ne? Und Bremen ist einfach Wahnsinn, wobei, wir haben es ja schon so oft davor gesagt. Sie haben einfach auch eine grottenschlechte Saison gespielt, auch spielerisch einfach von der Qualität oder was man gesehen hat, so nach vorne vor allen Dingen. Es war halt nichts. Und dann wird es halt irgendwann auch mal bestraft. So. Und Kohfeldt hat sie halt einfach nicht mehr erreicht, wurde dann ja noch ausgetauscht kurz vor dem letzten Spieltag. Auch das nochmal eine Geschichte, ja. Dass Thomas Schaaf dann da nochmal übernimmt für einen Spieltag und dann auch nochmal untergeht gegen Gladbach. Klar, was soll er machen? Großartig, kann er auch nicht mehr so viel ändern wahrscheinlich. Der Kader einfach zu schlecht, so muss man es sagen. Und ja, dann ist es halt bitter, weil es natürlich irgendwie einen Traditionsverein trifft, einen deutschen Meister, den wir noch als deutschen Meister kennen, was ja auch gar nicht mehr so, was schon besonders ist, weil Bayern jetzt halt irgendwie auch so viele Meisterschaften in Folge gewonnen hat, dass man gar nicht mehr weiß, wer der Vormeister war, Bremen ja. Unter anderem. Und jetzt gehen sie eben runter und für Bielefeld freut es mich, ja, dass sie da in Stuttgart das Ding 2-0 gewinnen. Drin bleiben und nächstes Jahr dann auch noch mit dabei sind, zusammen mit Bochum, dann irgendwie so eine alte Tradition jetzt wieder so reinkommt. Ja, so Bielefeld, Bochum, das sind so die Clubs der Nullerjahre, finde ich.
Ja.
An die man sich noch so erinnert auch, gerade wie als 90er-Jahrgang. Und Ja, also irgendwie ist es überraschend, aber es trifft jetzt auch nicht die Falschen, würde ich mal sagen. Und vielleicht tut Bremen ja auch so einen Abstieg mal ganz gut, um sich zu fangen und dann nochmal neue aufzubauen. Wobei wir wissen und sehen es jetzt auch beim HSV, wie schwer das natürlich wird, ne?
Auf jeden Fall. Und ich habe nochmal nachgeguckt, ich bin zehn Spieltage zurückgegangen, sind mehr als 10 Tage, und habe mir Werder Bremen angeguckt. Die standen am 24. Spieltag, nach dem Spieltag standen die auf Rang 12 und hatten 11 Punkte Vorsprung auf Rang 16 auf die Relegation. Das war relativ komfortabel und das war so die Zeit, in der, ich weiß gar nicht genau, ob es an einem Spieltag, aber so Hertha so ungefähr auf 15, 16 rumdümpelte. Und wir da geguckt haben, wer könnte denn von da oben noch runterrutschen, und das war eine Zeit, wo nicht davon, also daran zu träumen, davon zu denken war, oder umgekehrt, dass Bremen da wirklich noch reinrutscht. Und das ist dann auch besonders die Schlussphase der Saison, die in Bremen einfach gar nicht funktioniert hat, und Bremen ist wirklich wie so ein Crescendo-Decrescendo in der Musik, wenn es so lauter wird, wieder leiser. Schlecht in die Saison gestartet. Das war ja am Saisonbeginn, haben wir ja gesagt, dass die kurze Sommerpause quasi den Abstiegskampf der letzten Saison noch in diese Saison reingetragen hat. Der Saisonstart war nicht gut. Dann haben sie sich gefangen, relativ gut dagestanden, und am Saisonende ist es dann wieder in die Brüche gegangen. Und natürlich die Unruhe vom Trainerwechsel da reinzubringen, man weiß es nicht. Kann natürlich auch der Impuls sein, der am Ende hilft. Aber es ist einfach die letzten 10 Spieltage, da wurde es verloren, was man sich zur Mitte der Saison gerade noch so erkämpft hatte als Position. Und natürlich auch ein Riesenproblem Mainz 05 für Bremen, weil die haben genau das Gegenteil von Bremen gemacht. Das ist eines der stärksten Rückrundenteams, und die sind da von unten richtig, richtig rausgeswuscht.
Naja, ja, aber da siehst du halt noch einen Unterschied, weil da hat ein Trainerwechsel stattgefunden, der funktioniert hat. Muss ja auch nicht immer so sein, ne? Hat auf Schalke jetzt ja nicht funktioniert zum Beispiel, aber in Mainz hat er funktioniert mit Bo Svensson. Und in Bremen hat er halt sehr lange an Kofeld festgehalten. Im Nachhinein muss man einfach auch sagen, zu lange, ja, weil der hat das Team vielleicht noch irgendwie erreicht, aber besser gemacht oder nochmal auf eine neue Spur geführt, hat er sie jetzt auch nicht. Und klar ist der Kader auch ein Problem, das ist völlig klar. Und ich glaube, Kofeld an sich ist irgendwie auch, ja, zumindest ein Motivator an der Seitenlinie und auch einer, der ein Team pushen kann. Ob er die Qualität hat, jetzt immer ein Team besser zu machen, muss er dann nochmal beweisen jetzt in Zukunft. Aber er hat es eben nicht mehr geschafft, dafür eine Trendwende zu sorgen. Und da musst du vielleicht auch einfach mal früher, zumal das in der letzten Saison ja auch so war. Und ich glaube, das ist auch eins der Probleme bei Werder, dass die letzte Saison einfach auch schon so scheiße war. Und jetzt bist du wieder da reingerutscht, denkst vielleicht sogar innerlich, naja, klappt schon irgendwie wieder so wie letztes Jahr. Und dann klappt es halt irgendwie nicht, ja, weil du dann nicht auf den letzten Meter nochmal wieder das motivieren kannst und mobilisieren kannst, was du eben brauchst, um unten zu bestehen. Ist immer gefährlich, haben wir auch ein paar Mal gesagt, reinzurutschen als jemand, der damit gar nicht mehr gerechnet hat in den Abstiegskampf, weil Hertha war drinne, wusste, was auf sie zukommt. Bielefeld sowieso, Köln mal mehr, mal weniger, aber halt auch eher die ganze Zeit. Und Bremen ist dann halt so in den Schlamassel reingerutscht, ne? Und dann halt konnte sich halt nicht mehr befreien aus diesem Treibsand-Abstiegskampf. Und ja, also meiner Meinung nach hätten sie Kofeld, ich bin auch kein Fan davon, immer zu sagen, Trainer raus, aber ich glaube, Kofeld war einfach schon seit der letzten Saison ausgelutscht als Trainer. Es ist einfach so.
Kann gut sein. Ist natürlich immer die Problematik, wenn man dann sagt, wir wollen es anders machen und nicht uns sofort vom Trainer trennen, und wir halten jetzt mal länger fest, als es vielleicht der Durchschnitt in der Liga ist. Und man hat ja auch gesehen, dass das Trainerwechsel durchaus auch Teams in Straucheln gebracht haben in dieser Saison. Ich weiß nicht, ob die Saison ist, glaube ich, nicht die Saison mit den meisten Trainerwechseln gewesen, aber ich würde sagen, die Saison mit den meisten aufgrund von Trainerwechseln strauchelnden Teams gewesen. Also, dass da Eintracht Frankfurt. Aber es kratzt
auf jeden Fall auch nah am Rekord. Also, wir haben das ja mal nachgeguckt. Ich glaube, da fehlt jetzt auch durch den Schafwechsel, ehrlich gesagt, fehlt dann nur noch ein Trainerwechsel oder so. Und wenn man all die Wechsel da hinzurechnet, die dann noch am Ende der Saison eigentlich ja noch stattfinden, ja, die ja am meisten für Furore gesorgt haben, also sprich Flick weg, Rose weg und so weiter, Hütter. Also wenn das noch alles mit einbezogen wird, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, die Saison mit den meisten Trainerwechseln. Ja. Und Ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, dass das sozusagen dann sozusagen Team schwächer macht, aber da ist ja der Trainer nicht gewechselt worden, sondern dann wurde ja nur die Entscheidung verkündet.
Das stimmt.
Und dass das ein Team nicht stärker macht, glaube ich auch. Also haben wir jetzt auch bei Frankfurt nochmal gesehen, was das nochmal für einen Effekt hatte, bei Gladbach sowieso.
Ja, ist ja ohnehin, Marco Rose ist ja einer dieser Trainer, die in der nächsten Saison ein anderes Team haben werden. Und die haben jetzt ja gewonnen gegen Bremen zum Leidwesen von Werder, aber trotzdem ja nicht ihr Saisonziel erreicht. Und ich würde sagen, wir hören mal kurz rein, was Marco Rose gesagt hat in der Pressekonferenz nach diesem Spiel. Er klang nicht wie ein Sieger, möchte ich sagen.
Ja, wie man so kurz nach Abpfiff gemerkt hat, glaube ich, heute hier grundsätzlich dann am Ende nur Verlierer, auch wenn wir das Spiel gewonnen haben. Bremen muss absteigen und wir haben unser Ziel, uns europäisch zu qualifizieren, verpasst. Obwohl wir heute das Spiel, glaube ich, verdient 4-2 gewonnen haben. Die Jungs haben das heute sehr, sehr, sehr gut gemacht. Waren, glaube ich, sehr dominant insgesamt, hatten das Spiel über weite Strecken richtig gut im Griff.
Ja, wir haben ja schon einige Male in dieser Saison nach Niederlagen Marco Rose gehört. Und da hat er auch meistens sehr positiv über die Spielleistung geredet. Jetzt war es ein Sieg. Und er redet zu Recht sehr positiv über die Spielleistung. Es ging ja wahnsinnig schnell die Führung. Bremen hatte quasi von Anfang an keine Chance. Und trotzdem klingt er natürlich bedrückt, weil am Ende das Saisonziel nicht da ist. Und jetzt ist das natürlich für ihn eine seltsame Lage, weil er ja in der nächsten Saison nicht mehr das ausbaden muss, was er jetzt quasi verzapft hat da mit der Mannschaft zusammen, weil er nach Dortmund geht und dann da Trainer sein wird, Champions League spielen wird. Er wurde auch gefragt in der PK, was er jetzt da so mitnimmt aus Gladbach, wie sich das anfühlt. Und da hat er dann sehr ausweichend geantwortet, weil er meinte, er hat da viele Menschen kennengelernt und gute Erfahrungen gesammelt, auch abseits des Fußballs. Und für ihn ging es um das Saisonziel, das wurde jetzt nicht erreicht. Aber Leon, bist du noch da?
Ich bin noch da.
Das Bild war eingefroren, deswegen dachte ich,
ich habe deinen Monolog gelauscht.
Also, er nimmt viel mit. Das ist sehr, sehr schön. Und ist natürlich eine seltsame Situation jetzt für Marco Rose. Er kommt nach Dortmund, nachdem er quasi das Saisonziel bei seinem Vorgängerverein Gladbach verfehlt hat. Und trifft da ja auf einen Trainer, der zum Saisonende nochmal richtig aufgedreht hat. Ich meine, die Champions League hat er jetzt nicht gewonnen, aber zumindest die Quali geschafft. Und ein Edin Terzic, der jetzt ja nominell Co-Trainer wieder werden soll von Marco Rose. Daran glaube ich nicht übrigens. Also für mich stellt sich die Frage, wie wird Marco Rose in Dortmund aufgenommen? Wie geht es jetzt weiter für ihn? Und wie geht es weiter für Edin Terzic vor allem?
Fragen über Fragen, die Henning Schneider hier aufwirft. Festzuhalten ist auf jeden Fall, dass Gladbachs letztes Spiel so ein bisschen ja auch die Tragik der gesamten Saison beinhaltet. Ja, wenn man es mal so sieht, weil du hast es gesagt, sie gewinnen und sind trotzdem Verlierer, oder Rose hat es ja auch gesagt. Und das liegt einfach auch daran, dass Union, und da muss man auch mal den Hut vorziehen, in der zweiten Bundesliga-Saison überhaupt jetzt den Sprung geschafft hat, zumindest in die Qualifikation fürs europäische Geschäft, denn das ist ja auch noch nicht erreicht, auf Platz 7 am Ende steht und mit diesem 2-1 gegen Leipzig in allerletzter Minute durch Max Kruse Gladbach da eben noch den, zumindest jetzt am letzten Spieltag, fast schon sicher geglaubten Platz wegschnappt und einzieht in die Qualifikation für die Conference League. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Erfolg für Union. Wurde auch ausgiebig gefeiert in Köpenick. Und ich gönn's ihnen auf jeden Fall. Ist immer so, dass man sagt, als Hertha-Fan Union irgendwas gönnen. Ja, haben wir auch schon öfter gesagt, dass wir diese Feindschaft gar nicht unbedingt spüren. Und im Endeffekt, durch diesen Negativlauf, den Gladbach zwischendurch hatte, haben sie es halt auch, so ähnlich wie Bremen, vielleicht am Ende eben auch nicht verdient. Ne? Und können sie jetzt irgendwie nichts für, wenn Marco Rose da irgendwie zwischendurch entscheidet, er geht zu Dortmund. Und ich denke, dass die Fans jetzt das auch nochmal negativer sehen, als sie es eh schon gesehen haben. Aber Union auf der anderen Seite ist halt auch eine schöne Geschichte. Und wir lieben schöne Geschichten, ja. Wir sind Fans von schönen Geschichten. Und deswegen freuen wir uns und sagen herzlichen Glückwunsch, Union. Ja? 2-1 gewonnen, dann auch noch gegen das ungeliebte Leipzig. Passte irgendwie alles. Und das war eine schöne Geschichte.
Die schönste Geschichte ist ja eigentlich, dass ausgerechnet Kruse dieses 2-1 macht da in der kurz vor Schluss und der ja sich sehr negativ über die European Conference League geäußert hat, die wir auch schon ausgiebig besprochen haben. Und ausgerechnet er ballert jetzt seinen Club Union Berlin in diese zumindest Qualifikation der Conference League. Und er wurde da auch nach dem Spiel gefragt, wie das denn jetzt zusammengeht und warum man nicht daneben geschossen hat. Und da sagte er sehr glaubhaft, dass er einfach jedes Spiel gewinnen möchte. Und wenn das Spielgewinnen dazu führt, dass man dann diesen Wettbewerb da spielen muss, dann sei es so. Aber am Ende des Tages ist er sich dann treu geblieben. Und natürlich gegen Leipzig zu gewinnen, zu Hause in der Alten Försterei, vor ja auch einigen Zuschauern. Ich glaube sogar 1200 oder so.
2000 waren es sogar.
2000?
Ja.
Mhm. Also auch wieder mit rasselnden Schlüsseln, Schlüsselbunds. Die nehmen ja immer den Schlüsselbund raus und rascheln so damit. Das finde ich eine sehr schöne Geste. Da dann gegen Leipzig zu gewinnen, Champions League Teilnehmer immerhin nächstes Jahr und auch dieses Jahr, das ist natürlich ein Wahnsinnsding. So einen schießt dann Kruse auch nicht daneben, egal was die Konsequenzen sind in der nächsten Saison.
Ja, und vor allen Dingen, also Kruse war der ein Teil, aber man muss auch mal sehen, dass Lute auch wahnsinnig gehalten hat. Also der hat ja alles da weggesaved, was auf sein Tor kam, so ungefähr, bis auf einen Treffer logischerweise. Aber der hat ja wahnsinnige Paraden auch noch gezeigt. Also ohne ihn wären sie jetzt auch nicht da. Und das ist auch irgendwie eine geile Geschichte, sodass so jemand, den man eigentlich auch schon gar nicht mehr so vielleicht vom Alter her so zur Top-Riege zählen würde, mit Loris Karius ja immerhin jetzt auch noch einen renommierten Torwart da irgendwie nicht ans Steuer hat kommen lassen, sondern die ganze Zeit die Eins da gewesen ist, mehr oder weniger. Und dann im letzten Spieltag da auch nochmal so eine super Leistung zeigt. Also ist irgendwie, ist cool. Und ja, jetzt stehen sie auf Platz 7. In der zweiten Saison, Bundesliga-Saison ihrer Geschichte, ist auch Wahnsinn. Und schreiben dieses Erfolgskapitel weiter, da kann man echt mal gespannt sein, wie es auch in der nächsten Saison dann weitergeht und ob sie das jetzt so halten. Ne? Also vielleicht ist jetzt ja dieser europäische Zusatzaspekt, diese Zusatzbelastung vielleicht dann auch ein kleines Hindernis. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Die andere große Geschichte dieses Spieltags, wenn wir hier schon bei einzelnen Persönlichkeiten sind, hat natürlich in München stattgefunden. Und zwar auch erst kurz vor Schluss, das war ja auch noch diese Dramatik und dieser Wahnsinn an diesem Spieltag, als Robert Lewandowski es tatsächlich noch vollführt hat und seinen 41. Saisontreffer markiert und damit den Gerd Müller, uralt, keiner hätte jeder mit gerechnet, dass dieser Rekord geknackt wird, Rekord knackt. Also unfassbar, oder? Dass es auch noch so kurz vor Schluss dann fällt, dieses Tor gegen Augsburg.
Wirklich, und es war ja ein Spiel, das ist ja 4-2 ausgegangen. Es war die ganze Zeit Tor in München, Tor in München, Tor in München. Und man dachte immer, jetzt ist es soweit, jetzt aber. Und es war nie Lewandowski. Es hatte, weiß nicht, Kimmich aus 30 Metern. Alle haben getroffen, gefühlt. Sogar die Augsburger. Aber nicht Lewandowski. Und dann ganz am Ende lässt dann Giekewitz, sein polnischer Landsmann, vielleicht... Man will ihm nichts unterstellen. Der ist ja auch Sportsmann durch und durch. Aber ausgerechnet er lässt den Ball abprallen und Lewandowski steht da, wo ein Lewandowski zu stehen hat. Und dann umkurvt er ihn und schiebt ihn rein. Also es war nicht sein spektakulärstes Tor und auch nicht sein schönstes, aber sein wichtigstes vielleicht.
Auf so, jeden Fall. Und Giekewitz hat da vorher auch ungefähr 4-5 Mal gehalten oder so. Und dass er dann einmal klatschen lässt, ist natürlich bitter, aber auf der anderen Seite, für die Geschichtsbücher hat er es gemacht, für die Geschichtsbücher. Ja. Und also das Geile war in der Konferenz, in der Bundesliga, in der Radiokonferenz, war auch das letzte Spiel von Karl-Heinz Kahrs. Und Karl-Heinz Kahrs ist Legende auch, ja, Legende am Mikrofon. Und ist halt so ein Franke mit einem rollenden R und der die ganze Zeit auch so, Tore München! Und dann war halt, dachte man schon, ja okay, das Ding ist durch, Lewandowski macht keinen mehr. Und dann hörst du nur so, plötzlich irgendwie halt in der 90. mega laut, Tore in München! Das ist doch der Wahnsinn! Der macht der Lewandowski! Und brüllt sich da mega einen ab, weil natürlich auch an seinem letzten Spiel für ihn natürlich als Kommentator mega geil.
Ja.
Und dann macht der Junge tatsächlich da sein 41. Tor. Vielleicht knackt er das ja im nächsten Jahr wieder. Ja, gespannt.
Ja, ist ja. Ich glaube, Gerd Müller wird sich den Rekord nicht zurückholen, aber Lewandowski kann ihn noch ausbauen. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe noch einen Fun-Fact dazu, denn Lewandowski hat in dieser Saison 9 Elfmeter geschossen für die Bayern in der Bundesliga und hat davon 8 reingemacht. Das heißt, er hatte, wenn er dieses 41. Tor jetzt nicht mehr erzielt hätte gegen Augsburg, hätte er sich selbst an die eigene Nase fassen können, weil den einen Elfmeter hätte er machen können, wäre es 41 gewesen. Er hat es quasi selbst in der Hand. Und Gerd Müller hat in seiner Rekordsaison 3 Elfmeter geschossen und 0 davon versenkt. Also eine 0-von-3er-Quote. Ja. Das heißt, so rein Elfmetermäßig hat Lewandowski da quasi 8 Tore mehr vom Punkt. Gerd Müller also quasi alle 40 aus dem Spiel. Ja. Oder weiß nicht, ob der Freistöße gespielt hat, geschossen hat, oder Ecken direkt reingemacht hat, oder Einwürfe, aber ansonsten wären alle 40 Tore aus dem Spiel. Also auch nochmal vielleicht so eine kleine Randnotiz zu diesem Rekord. Eine Rekordrandnotiz.
Sehr schön. Ja, also viele Geschichten an diesem letzten Spieltag und eine kleine natürlich noch, Dortmund hat es auch noch geschafft in die Champions League, war ja, stand ja schon vor dem letzten Spieltag fest, aber jetzt haben sie es nochmal manifestiert am allerletzten und mit einem 3-2-1 gegen Leverkusen, auch sehr souverän, haben ja auch eine super Rückrunde gespielt mit dem Einzug und dem Gewinn des Pokals, ja auch noch in dieser unserer kleinen Pause alles passiert. Das muss man auch immer so ein bisschen wieder sortieren, weil eigentlich ja das Pokalfinale nach dem letzten Spieltag ist, aber jetzt aufgrund dieser ganzen Termin hat es eben davor gewesen. Und ja, also Geschichten über Geschichten. Und wir gehen kurz nochmal rein in die zweite und die dritte Liga und schauen uns mal an, was da passiert ist. Ich meine, wir haben es schon angesprochen, der Hamburger SV hat es mal wieder nicht geschafft. Auch da ja nochmal eine Trainerentlassung. Daniel Schuhn entlassen und Hotte Ruprecht reaktiviert, der dann auch nochmal für ein paar Spieltage da an der Seitenlinie stand. Hat alles nichts gebracht. Ja. Der HSV spielt auch nächstes Jahr in der zweiten Liga. Aufgestiegen sind dafür Bochum und Fürth. Also auch mal ein paar neue Gesichter in der Liga. Tut ja irgendwie auch mal gut. Finde ich ganz gut eigentlich.
Das stimmt. Fürth war ja vor ein paar Jahren, glaube ich, schon mal eine Saison dabei. Und Bochum, hattest du schon erwähnt, ist ein Bundesliga-Club unserer Kindheit und Jugend. Und ich glaube auch seit 11 Jahren, ich glaube ähnlich lange wie Bielefeld vor der letzten Saison nicht in der Bundesliga war, nicht in der Bundesliga gewesen und jetzt wieder dabei. Und Thomas Reis hat die Bochumer ja in die Bundesliga geführt, hat selbst bei Bochum lange Jahre gespielt, 97 bis 2003 oder sowas. Ist also einer der Bundesliga-Gesichter dieses Vereins und führt jetzt nach vielen Jahren seinen VfL Bochum wieder zurück ins Oberhaus. Also auch eine schöne Geschichte. Es ist die Saison der schönen Geschichten. Und ja, die Relegation hat es das Nordlicht geschafft, Holstein Kiel. Und geschafft ist ja fast der falsche Ausdruck, weil die waren ja auf Platz 2 und hatten es eigentlich selbst in der Hand, den direkten Aufstieg zu schaffen. Und das hat nicht geklappt. Niederlage am letzten Spieltag gegen Darmstadt und dann ist Fürth da vorbeigezogen, weil sie in Unterzahl Düsseldorf geschlagen haben nach Rückstand. Das ist auch Wahnsinn, was da passiert ist. Und dadurch rutschte Kiel dann ab auf den dritten Rang. Andere etwas weiter südlich von Kiel würden davon träumen, auf diesem dritten Rang gelandet zu sein. Aber in Kiel war die Enttäuschung groß und jetzt muss man gegen Köln ran. Kiel-Köln, wie schätzt du das ein?
Das große K-Duell. Es ist ein schönes Duell. Es ist ein schönes Duell, weil es sind irgendwie zwei Vereine, die, ja, ich würde schon sagen, auf Augenhöhe spielen, weil Kiel hat gezeigt, dass sie auch große Vereine auch aus der ersten Liga schlagen können. Stichwort Bayern. Und ich glaube, es hängt jetzt ein bisschen auch ab von der Power. Ich meine, sie haben einfach eine unfassbar heftige Rückrunde spielen müssen mit einem sowas von eng getakteten Spielplan, dass es jetzt einfach auch des Guten zu viel sein könnte, hinten raus. Auf der anderen Seite, Ole Werner als Trainer schätze ich schon so ein, dass er auch nochmal da wieder als Motivator so ein paar Körner nochmal reaktivieren kann und auch das Team noch richtig einstellt. Und Köln hat einfach auch keine gute Spielzeit gehabt. Das ist ja immer so, wenn jemand in der ersten Liga auf dem Relegationsplatz landet, haben sie halt meistens keine gute Spielzeit gehabt. Wenn du in der zweiten Liga auf dem Relegationsplatz landest, hattest du eine gute Spielzeit. Also das ist ja eigentlich auch mal so ein bisschen krude. Aber hat er oft nichts gebracht, weil häufig eben der Bundesligist sich gehalten hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es diesmal andersrum ausgeht. Auch weil ich natürlich Kiel mehr wünsche. Ich hoffe, ich drücke einfach mal Kiel die Daumen und könnte mir vorstellen, dass sie es schaffen.
Ja, ich bin auch, also Kiel hat ja einen wahnsinnig guten Lauf in dieser Corona-Nachholzeit. Die haben ja wie die Hertha auch dann im 3-Tage-Takt Spiele gehabt, weil sie in Quarantäne waren 2 Wochen. Und die haben das ja alles gewonnen und haben dann sich diesen 2. Platz gesichert, den sie am letzten Spieltag hätten festmachen können. Und ausgerechnet da haben dann die Nerven vielleicht auch einen Streich gespielt. Also ich bin hin und her gerissen, weil einerseits hat Kiel einen wahnsinnig guten Schlussspurt gehabt in der Saison, aber gerade im letzten entscheidenden Spiel fehlte dann gegen Darmstadt die Durchschlagskraft. Und es sind jetzt natürlich zwei Finals, Hin- und Rückspiel, wenn man so will. Und also die haben es auf jeden Fall drauf, das zu packen. Es ist die Frage, ob sie mental noch mal draufsatteln können. Weil die Leistung jetzt vom 34. Spieltag wird da nicht reichen gegen Köln. Aber
ja, wobei man auch sagen muss, dass Köln jetzt, wie gesagt, gegen Schalke, ja, haben sie sich viele Chancen rausgespielt. Aber die Spiele davor, das war ja alles auch nicht überragend. So, ne? Also Köln steht da ja nicht umsonst auf dem 16. Platz und hat sich mit Ach und Krach da jetzt gerade als draufgerettet. So,
ja.
Ja, also ja, mal sehen. Also es ist natürlich qualitativ, sind sie wahrscheinlich schon noch im Vorteil und von der Auslastung. Aber
wir sind gespannt. Sehen. Mittwoch und Samstag sind da die Spiele.
Mittwoch und Samstag. Merkt euch das, wenn ihr Lust habt, Relegation zu gucken. Ich glaube, selbst das läuft ja nicht mal im Free TV, ne? Ich glaube, das muss man ja sich mittlerweile auch bei The Zone angucken oder so.
Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das die ARD sich noch gesichert hat.
Ich glaube, The Zone hat's. Naja, die dritte Liga wird ja, glaube ich, von T-Mobile oder so oder T-Online supported. Und da sind jetzt 2 Clubs entfleucht, 2 Ost-Clubs, die in die zweite Liga aufgestiegen sind, auf die man sich auch freuen darf, zumindest, ja, gut, fantechnisch. Sei mal dahingestellt, aber so vom Namen ist es wieder eine Bereicherung auf jeden Fall. Dynamo Dresden, gut, kennt die zweite Liga, aber Hansa Rostock. Ewig und 3 Jahre, ich glaube ewig und 9 Jahre in dem Fall in der dritten Liga gespielt. Und jetzt sind sie wieder hochgekommen, riesen Aufstiegssause gehabt und das freut mich, weil es ist irgendwie einer der Ostvereine, die es eben lange nicht mehr geschafft haben, da oben mitzuspielen in den höheren Ligen und sind ja auch also mit Frank Pagelsdorf oder anderen Ikonen da bei Hansa, die man irgendwie noch so in Erinnerung hat. Das ist schon irgendwie ein Verein, auch so aus den Nullerjahren, den man noch kennt und der jetzt mal wieder da oben steht oder in der zweiten Liga spielt, ist doch schön.
Ja, mit Piekenhagen im Tor damals.
Genau,
Piekenhagen. Das war noch Zeiten.
Victor Agali hat dort auch noch gespielt. Dann, wer war denn dann noch so bei Hansa? Roy Preger? Oder bilde ich mir das nur ein? Oder war der nicht vielleicht auch beim HSV? Aber auf jeden Fall so Typen halt, ne?
Ja. Das ein Verein mit Charakter und schön, dass es jetzt wieder in der zweiten Liga ist und ich meine, weiß nicht, andere Vereine zeigen ja auch, wie man aus der zweiten Liga wieder in die erste Liga aufsteigen kann. Das ist die Frage, wie da jetzt die Marschrichtung, die Vorstellung bei Hansa Rostock sind, wahrscheinlich erstmal der Klassenerhalt, aber ist auf jeden Fall toll, dass so ein Verein wieder zurück in der zweiten Liga ist. Es sind ja wahnsinnig viele Vereine, auch Kaiserslautern und so, dann richtig abgestürzt in den letzten Jahren. Auch 1860 München, also Vereine, die einfach in den 90ern und 2000ern in der Bundesliga zum festen Rahmenprogramm gehört haben. Und dann ist es schön, dass die wieder auch den Weg nach oben schaffen können, auch nach mehreren Jahren. Dass man nicht dieses Gefühl hat, wir sind jetzt abgestiegen, wir müssen sofort wieder aufsteigen, sonst bricht uns das Genick, sondern man kann auch über mehrere Jahre wieder so einen Wiederaufstieg dann planen und angehen und das kann funktionieren und da ist ja Bochum für die Bundesliga, auch Bielefeld für die Bundesliga letztes Jahr und jetzt Rostock für die zweite Liga sind da gute Beispiele. Und in der dritten Liga in die Relegation mussten aus der zweiten Liga Osnabrück und aus der dritten Liga Ingolstadt, die waren punktgleich mit Rostock, aber das Torverhältnis sprach für Hansa und deswegen Ingolstadt in der Relegation. Die waren ja auch Bundesliga vor ein paar Jahren noch. Und Osnabrück, wüsste ich gar nicht, ob die jetzt schon mal Bundesliga waren. Zweite waren sie auf jeden Fall. Also sind sie ja auch gerade. Die waren schon mal Zweite, zum Beispiel diese Saison. Und die haben gegen Aue am letzten Spieltag gespielt und haben da erst geführt, waren dann gerettet und sind dann, haben das dann noch aus der Hand gegeben. 2-1 verloren, meine ich, und sind dann doch wieder auf den 16. gerutscht, müssen eine Relegation spielen. Sonst hätte es Sandhausen erwischt und es war ganz, eine ganz tolle Szene, weil Bochum gegen Sandhausen gespielt am letzten Spieltag und Bochum ist aufgestiegen, auch Meister geworden und Sandhausen hat zwar verloren, war aber gerettet, weil Osnabrück auch verloren hat und da haben sich alle gefreut. Es war quasi das entgegengesetzte Spiel zu Bremen-Gladbach, wo am Ende alle verloren hatten. Da haben alle gewonnen im Stadion. Das war ganz schön, aber natürlich für Osnabrück heißt es jetzt nachsitzen.
Ja, ich glaube, Osnabrück hat auch mal in der ersten Liga gespielt, aber es ist schon länger her. Ich glaube, da gab es dann so ganz glorreiche Zeiten. Wahrscheinlich waren sie sogar Gründungsmitglied oder so. Naja, das können wir gleich in der Pause mal recherchieren. Auf jeden Fall ist eins klar, mit dem Aufstieg von Dresden und Rostock hat die Polizei auch wieder ein bisschen mehr zu tun. Ich denke, da werden die sich bestimmt drauf freuen, denn die Fans sind ja bekannt dafür, dass sie auch gerne mal über die Stränge schlagen. Haben ja unter anderem nach dem Sieg in Unterhaching auch den Mannschaftsbus einfach auf der A9 gestoppt. Und eine kleine Feier gemacht auf der Autobahn. Ja, was man halt so macht.
Man muss die Feste feiern, wo sie fallen, sagt man.
Das ist absolut richtig. Und wenn da mal so eine Autobahn gesperrt wird, deswegen, mein Gott, ja. Naja, wir enthalten uns da jeglichem Urteil und gehen eine kleine Pause. Wünschen euch eine gute Erholung. Wir sind gleich wieder zurück und dann schauen wir nochmal auf die, ja, auch die wird noch gespielt, Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer. Man hat es gar nicht mehr richtig auf dem Schirm. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das gucken werde, weil ich unterwegs sein werde. Aber sie wird gespielt und wir gucken auf die deutsche Gruppe und geben natürlich einen kleinen Tipp ab. Wer wird Europameister? Das alles gleich nach der Pause.
Bis gleich.
Aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird, wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Immer diese Geschichte, alles in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen, das ist das Allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich.
Doppelspitze, der Fußball-Podcast, Folge 73, am Pfingstmontag, den 24. Mai 2021, begrüßt euch recht herzlich zurück mit einem aufgebrachten Rudi Völler, der schon vor vielen Jahren den Neuanfang gefordert hat, den Jogi Löw jetzt mit seinem letzten großen Turnier anstößt. Und zwischenzeitlich sind wir Weltmeister geworden, das war in Ordnung, aber jetzt muss wirklich mal mehr kommen. Und dafür gibt es einen frischen Kader und dafür gibt es ein frisches Turnier. Das ist jetzt nicht ganz so frisch, weil es heißt irgendwie Europameisterschaft 2020. Klingt wie vom letzten Jahr, ist aber aktuell. Und darüber sprechen wir jetzt, Leon. Es ist ja schon bald soweit. Der Juni steht vor der Tür und im Juni steigt dieses Nachholturnier. Ich finde, jetzt ging es ganz schön schnell auf einmal.
Du, das ist ja immer so, ne? So eine Saison, am Ende geht es dann immer ganz, ganz schnell. Eröffnungsspiel dieser Europameisterschaft ist am 11. Juni mit dem Duell Türkei gegen Italien in Rom, im Olympiastadion in Rom. Und dann startet die Sause und Deutschland spielt zum ersten Mal am 15. Juni in Munich against Frankreich. Und ich werde zu diesem Zeitpunkt in Frankreich sein, weil ich da arbeite zu dem Zeitpunkt und bin mal gespannt. Ich werde mir das natürlich schön angucken auf dem Campingplatz mit den ganzen Franzosen um mich rum und Französinnen. Es wird spannend, es wird interessant. Das Deutschland-Trikot wird auf jeden Fall mit eingepackt und auch wenn ich nicht so wirklich Bock auf das Turnier habe aktuell, ist man ja wahrscheinlich trotzdem dann noch so wieder, naja, in der Laune, dass man Bock hat, das Spiel zumindest zu sehen. Und es hat sich ja noch ein bisschen was bewegt. Du hast den Kader angesprochen. Deutschland in Persona von Joachim Jogi Löw hat sich nochmal, ja, herabgelassen und gesagt, ach, weißt du was, ich bin doch eh bald weg. Dann nominiere ich halt den Müller und den Hummels nochmal. Ist da jetzt auch egal. Hat es also wirklich nochmal gemacht und die alten Recken reaktiviert. Thomas Müller und Matze Hummels sind back in the team und verleihen dieser sehr, sehr jungen Mannschaft ja auch nochmal jetzt dadurch ein bisschen mehr Erfahrung. Das ist das, was immer alle gefordert haben. Und da frage ich dich, Henning, kann das noch was bringen? Ist das jetzt der womöglich entscheidende Schlüssel dafür, dass Deutschland die Vorrunde doch übersteht?
Es war auf jeden Fall noch nie so hart gefühlt, die Vorrunde zu überstehen. Weil erstens geht man mit wahnsinnig schlechten Erfahrung und einem schlechten Gefühl in dieses Turnier, finde ich. Also ich meine, 2014 waren wir Weltmeister, dann 2016 die EM, meine Güte. 2018 die WM war dann wirklich als Titelverteidiger da in der Vorrunde rauszufliegen. sehr, sehr hart. Und jetzt weiß man gar nicht, was soll man da noch erwarten. Es ist Jogis letztes Turnier. Danach kommt dann der große Umbruch auf der Trainerbank auch. Und dann diese Gruppe. Also ich meine, wir sind in der Gruppe mit Ungarn, Portugal und Frankreich. Und da muss man Platz 2 erstmal erreichen. Also jetzt ohne, dass man dann ganz schlecht spielen müsste. Also da könnte man schon, also ich finde, das ist, also da, boah. Aber ich denke, wenn es einen Kader schaffen kann, ein deutscher Kader, dann der, den wir da haben. Ich glaube, es war eine gute Idee, Hummels und Müller zurückzuholen. Müller ist, glaube ich, einer, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet hier an dieser Stelle, der mental einfach wahnsinnig was rumreißen kann. Die Bayern mussten, auch das ist ein Rekord dieser Saison, ich glaube, noch nie so oft einen Rückstand drehen wie in dieser Saison. Und da hat Thomas Müller für mein Empfinden einen großen Beitrag zu, weil der sagt dann einfach, hier, komm, weitermachen, wenn die Leute sich aufregen wollen. Und dann wird halt gekommen und weitergemacht. Und dann kann man sowas auch wieder drehen. Und ich glaube, das ist jemand, den kann man da gut mitnehmen. Und Hummels auch für die Verteidigung. Und ich versuche da jetzt positiv ranzugehen in dieses Turnier.
Schön, das freut mich, dass du so eine positive Einstellung da schon mal für dich gewonnen hast, Henning. Da kann ja sich der eine oder andere auch was abschneiden vielleicht. Ich denke, Thomas Müller ist wichtig gewesen, Hummels auch, um Stabilität hinten reinzubringen. Was mir Sorge macht, ist einfach der restliche Kader. und ja, mal sehen. Also, sie haben ja jetzt auch in der Quali zur WM mit der Niederlage gegen Nordmazedonien auch wieder so ein paar Spiele gehabt, wo man sich dachte, boah, also so richtig rund läuft das noch nicht. Bei Weitem nicht. Und ich denke, es wird ganz entscheidend sein, wie sie reinkommen. Also wenn sie gegen Frankreich gleich auf die Mütze kriegen, dann ist das Ding wahrscheinlich durch. Wenn sie da mithalten und einen Punkt holen vielleicht sogar, ja, oder vielleicht sogar gewinnen, ja, who knows, ist einmal ein Heimspiel mit Publikum sogar zumindest, wahrscheinlich nicht ganz ausverkauft, aber in Teilen, dann können sie da auf einen guten Weg kommen und dann vielleicht, wie es ja so immer bei so einem Turnier ist, auf so einer Welle reiten. Ja. Wir haben jetzt mit Havertz und Timo Werner noch zwei, die in Champions League-Finale noch spielen. Wenn sie das gewinnen, kann das auch noch mal ein bisschen was freisetzen. Dann gibt es mit Toni Kroos jemanden, der noch erfahren im Mittelfeld auftrumpfen könnte, mal wieder, aber eigentlich auch schon wieder ein bisschen zur alten Garde gehört. Aber vielleicht hilft dem ja jetzt auch ein Müller und ein Hummels noch mal so als alte Wegbegleiter, alte Weggefährten. Und Krische Günther von Freiburg ist noch mit dabei und Kevin Volland, das waren ja die beiden Überraschungen noch, abgesehen von Müller und Hummels. Und ja, also ich sag mal, es ist natürlich kein schlechter Kader, ja, aber er ist halt eben nicht homogen und jetzt musst du erstmal wieder Müller und Hummels auch integrieren. Wird echt interessant und ich glaube, wie gesagt, erstes Spiel, wie kommst du rein ins Turnier, das wird entscheidend sein.
Ich denke auch, ich bin sehr gespannt auf Kevin Volland. Der war jetzt ja eine Weile etwas weg vom Bundesliga-Radar. Ist ja nach Monaco gegangen, da mit Robert Kovac zusammengearbeitet und auch sehr erfolgreich, weil die sind Dritter geworden.
Robert oder Nico?
Spielen. Nico. Robert, ich glaub, Nico.
Und Robert arbeiten aber auch mal zusammen.
Hauptsache Kroatien, ja. Mit dem Kovac zusammengearbeitet. Mit Vornamen gräbt sich die eigene Grube, um dann reinzufallen. Also es ist zu genau ist auch drüber. Und sehr erfolgreich, dritter Platz geworden, Champions League Quali und da auch einen Anteil dran gehabt, einen großen. Und sowas kann, glaube ich, ähnlich wie ein Champions League Finale, das da die Chelseaner vor sich haben, kann das auch einen Push geben. Und ich bin sehr gespannt, wie der sich da einfügt. Und ich glaube, der bringt Bock mit und auch Mentalität und auch eine Entwicklung. Da freue ich mich auch drauf. Und wie du sagst, es ist, wie man reinkommt. Ich meine, wenn Deutschland es schaffen sollte, gegen Frankreich 1 oder 3 Punkte zu holen und Portugal stolpert da irgendwie blöd gegen Ungarn, dann hast du auf einmal, ist diese Gruppenkonstellation völlig ad absurdum geführt, weil dann reicht ein Sieg gegen Ungarn, um schon halb durch zu sein. Und das ist dann, also, dann fängt es auch an, ein Turnier zu werden. Und mit diesen 3 Spielen in der Gruppenphase, da kann einfach viel passieren. Und ich denke auch, also das Spiel gegen Frankreich wird ganz entscheidend sein da am 15. Juni.
Der bringt Bock mit. Also hoffentlich alkoholfreies. Ja,
ja, ne, Maibock.
Sonst wird's schwierig da im Teamquartier. Ich weiß gar nicht, wo das aufgeschlagen wird diesmal. Vielleicht irgendwo wieder in Österreich oder in Italien bestimmt wieder. Jugi fährt auch gerne ins, in die, na, wie heißt die Region da nochmal? Na, Norditalien, auf jeden Fall. Ja, mal sehen. Mal sehen. Also Volland, weiß ich gar nicht, ob der so ein Riesenfaktor wird, aber es ist, glaube ich, gut, dass wir nochmal da vorne jemanden haben als Alternative zu Werner, der auch nochmal vom Spielertyp anders ist, also ein bisschen so ein Büffel, der ein bisschen wühlen kann. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und ja, ich meine, Frankreich ist natürlich der Favorit. Das kann natürlich auch helfen, ja, wenn man nicht als Favorit in so ein Turnier geht. Ja, keiner rechnet unbedingt damit, dass du weit kommst. Jogis letztes Turnier. Können Faktoren sein, die noch eine Rolle spielen, aber es ist alles sehr, sehr spekulativ. Aber lass uns mal gucken auf die anderen Teams. Also ich meine, wir haben ja schon mit Frankreich und Portugal zwei Mitfavoriten in der Gruppe direkt, sympathischerweise. Ja. Wen müsste man noch auf dem Zettel haben? Also ich glaube fast, es sind die Evergreens. Ja, es ist wie immer so, dass man auch Belgien auf dem Zettel haben muss zum Beispiel. Und ich glaube aber wirklich, dass Frankreich, aber vor allen Dingen auch Portugal mit dem Kader, den sie jetzt auch haben, ziemlich, ziemlich stark sein werden. Also da, das wird heftig, glaube ich.
Ja, also von den Gruppen, wenn ich da so rüber gucke, ist, glaube ich, keine wird so umkämpft sein wie die Gruppe F der Deutschen. Also mit Frankreich, Portugal und Ungarn da zweieinhalb. Ich glaube, der dritte Platz kann ja dann irgendwie auch noch weiterkommen, oder? Das ist irgendwie noch so mit Lucky Loser-Regelung.
Vier besten, ich glaube,
der beste. Ja. Also, da möchte man sich ja nicht drauf verlassen. Ich glaube, die Gruppe A mit Italien, Schweiz, Türkei, Wales. Das könnte auch spannend werden, wer da Zweiter wird. Weil die Türkei hat sich sehr, sehr gut präsentiert in der Quali. Also in der WM-Quali. Wo sie ja die ersten Spiele alle gewonnen haben. Und, aber auch die Schweiz und Wales immer ein Faktor. Italien natürlich klassischerweise auch ein starkes Team. Also ich bin sehr gespannt.
Lustig ist ja auch die Gruppe,
es kommt langsam.
Die Gruppe B mit Belgien, wo Dänemark, Finnland und Russland so ein Dreiländer-Dreieck quasi spielen. Also Finnland und Russland sind ja auch relativ nah, zumindest so Helsinki und die Küstenstädte da oben in Russland beisammen.
Ja.
Und Belgien fällt so ein bisschen dann raus, aber ja. Belgien natürlich Favorit in der Gruppe. Aber England muss man auch auf dem Schirm haben, denke ich. Ja, mit Kroatien und Schottland in der Gruppe. Auch ein schönes Duell. England gegen Schottland. Und Tschechien noch.
Oh ja.
Polen mit dem 41 Tore Lewandowski könnte in der Gruppe damit Schweden, Slowakei und Spanien vielleicht auch weiterkommen. Also, es ist auch die Frage, es ist ja für alle eine heftig ansteigende Saison gewesen. Wie performen die Spitzenspieler? Ja.
Ja.
Auch bei Portugal mit Bruno Fernandes oder so, der jetzt ja auch mit Manu noch ein Finale hat. Also das sind ja auch alles so Spieler, die auf die es ankommen wird und können die dann auch ihre Leistung abrufen in so einem Turnier. Vielleicht sogar von Vorteil, ja, dass die Bayern-Spieler jetzt auch nochmal Pause haben. Oder die Dortmunder.
Es ist vielleicht sogar, kann so eine kleine Nation da vielleicht auch punkten, weil die Spieler da nicht so strapaziert sind. Die können vielleicht befreiter und erfrischter da rangehen. Vielleicht gibt es auch in der einen oder anderen Gruppe eine Überraschung.
Wir werden es beobachten und wir werden es natürlich verfolgen, melden uns aber erst zurück, wenn das alles vorbei ist und eine neue Saison in der Fußball-Bundesliga beginnt. Wünschen euch jetzt einen sehr, sehr schönen Sommer, ja, mit hoffentlich entspannten Corona-Bedingungen. Das sieht ja ganz gut aus aktuell. Die Impfungen schreiten voran und es wird gelockert. In Berlin darf man wieder draußen in der Gastronomie sein Bier einnehmen oder sein Mineralwasser.
Die Bürgersteige sind weg, ist mir aufgefallen. Steht wieder überall, stehen 20 Tische und ist quasi direkt bis zur Fahrbahn. Man kann sich wieder da so einen 20 Zentimeter breiten Gasse, kann man sich da durchdrängeln. Auf der einen Seite kippt man Bier um, auf der anderen werden die Tortellini da vom Tisch gewegt. Wenn man da lang geht und das ist wieder der ein starkes Zeichen dafür, dass es irgendwie bergauf geht. Bergab mit den Zahlen und bergauf mit der Lebensqualität.
Warst du schon draußen? Hast du also in einem Restaurant draußen oder in einer Bar?
Noch nicht. Ich spare mir das noch ein bisschen auf.
Mach's lieber schnell, bevor es wieder geschlossen wird. Nein, sieht ja jetzt wirklich ganz gut aus. Ja? Drücken wir mal die Daumen, dass es auch so bleibt. Und dann hören wir uns wieder, liebe Doppelspitze-Fans, im späteren Sommer, also dann wahrscheinlich so Richtung August. September und ja, wünschen eine schöne EM und dann werden wir sehen, wer das Ding geholt hat, den Cap.
Ja, gucken, vielleicht melden wir uns ja mit einem Snippet oder so.
Snippet? Naja, nur wenn Deutschland ins Finale mit kommt.
Ja,
sonst nicht. Drunter mache ich es nicht.
Ja. Und du bist dann in Frankreich. In Frankreich gab es ja ausnahmsweise mal nicht Paris als Meister dieses Jahr, sondern Lille.
Ja, ich weiß. Das ist.
Die haben es durchgezogen tatsächlich. Die sah ja ganz gut aus immer, aber eigentlich knicken so Teams ja dann meistens irgendwann ein am 36., 37., 38. Spieltag. Nicht in diesem Jahr und das.
Da war es ja auch spannend,
stark, bis zum letzten starke Spieltag Sache.
Das hatte man ja auch in manchen anderen Ligen nicht, obwohl in Spanien war es auch so, dass Atletico Meister geworden, auch eigentlich überraschend.
Ja.
Und der spanische Kader auch zum ersten Mal seit Ewigkeiten ohne einen Spieler von Real Madrid. Also Sergio Ramos ja auch nicht nominiert für die EM und sonst auch keiner, das ist auch interessant. Spanien haben wir natürlich jetzt auch gar nicht besprochen, muss man natürlich auch immer auf dem Schirm haben, aber sind gefühlt so ein bisschen im Vergleich zu solchen Nationen wie eben Portugal, Frankreich, England gerade so ein bisschen hinten dran, was so den Nachschub an guten Leuten angeht. Aber vielleicht belehren sie uns auch eines Besseren. Who knows? Ja, wir werden es sehen. Vielleicht melden wir uns zwischendurch mal und wünschen euch ansonsten jetzt eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Habt einen schönen Sommer. Bis dann. Ciao.